Das gilt, das wollen wir. Wir wollen dir folgen, dir, diesem großen Herrn. Alles, Herr Jesus, dreht sich um dich. Auf dich läuft alles zu. Von dir will alles durchdacht sein. Von dir geht alles wieder weiter in den Lauf des Alltags der Nachfolge. Und wir danken dir, dass wir so dich in der Mitte haben dürfen. Auch so in der Mitte haben in dem Lehrstück dieses Tages, auch in dem, was du selbst in der Bibel, in der Heiligen Schrift uns gibst. Und wir erkennen immer deutlicher, immer klarer, wie gut das ist, uns auf dich zurückzubeziehen. Immer wieder neu. Du bist so einzigartig, so unvergleichlich. Es ist so gut, an dir zu hängen, von dir her zu denken, sich von dir her inspirieren zu lassen. Und wir bitten dich, dass du auch jetzt in die zweite Einheit mit uns hineingehst. Und wir wissen, dass du mit deinen Worten, durch deinen Geist an uns arbeiten willst, uns in unserem Denken bestimmen willst, uns in diese Metamorphose, in diese Verwandlung hineinnehmen willst. Gib auch an diesem zweiten Teil deinen Segen zum Reden, zum Hören. Wir bitten dich von ganzem Herzen darum, du einzigartiger, unvergleichlicher Herr und Gott. Amen. Fasten und in Klammern beten und was die Bibel dazu sagt, Teil 2. Wenn wir versuchen, in wenigen Sätzen den Vormittag komprimiert rüberzubringen, dann kann ich überfliegen, was wir alles zur Seite geschoben haben und konzentriere mich auf unsere Vorgehensweise. Wir haben gesagt, bei diesem Thema wollen wir zuallererst und ganz zentral, das schien uns absolut notwendig zu sein, auf Jesus gucken und von Jesus ins Alte Testament und mit dem Alten Testament in die apostolische Lehre und daraus das Fazit für uns ziehen. Und als wir bei Jesus angekommen oder für mich eingestiegen sind, haben wir, so meine ich, so war es für mich, überraschenderweise entdeckt, wow, der sagt dreimal nein, so nicht, so nicht, so nicht. Und man kann das, so denke ich, nicht einfach wegwischen, sondern merkt, das ist grundsätzlich für die Gemeinde Jesu wichtig, damit wir nicht in die Falle tappen, in die ein Teil des Judentums reingerutscht ist und in die auch ein nicht geringer Teil in der Kirchengeschichte reingetappt ist. So nicht, so nicht, so nicht. Heißt aber nicht, dass man nicht fasten darf, nur so nicht. Wir haben die beiden Spezialstellen uns angeschaut, die Sonderstelle Jesus am Beginn seiner Wirksamkeit, Lukas 4, Matthäus 4, parallel zu Mose, Elia. Und wir sind bei dieser kleinen textkritischen Fragezeichenstelle gewesen im Markus-Evangelium Kapitel 9. Und damit der Öffnung, dass auch für Jesus das Fasten vom alttestamentlichen Gebrauch, nicht Missbrauch, Gebrauch her von großer Relevanz war, wenn man es richtig gebraucht. Wir haben gesagt, im ganzen Alten Testament tatsächlich nur ein einziger Tag, der unmittelbar mit Fasten verknüpft ist. Ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass in manchen Übersetzungen beim Yom Kippur bei den drei Stellen das Wort Fasten nicht steht, sondern dass da das Wort steht, was in Übersetzungen manchmal kommt mit Seele beugen, demütigen, kasteien. Das ist der größere Begriff, da ist Fasten inkludiert. Also es ist noch mehr als nur das, aber das auf jeden Fall. So wird es auch nachher in der Praxis gebraucht und so gebraucht es auch Paulus in der Apostelgeschichte. Aber nicht, dass sie irritiert sind, weil die Vokabel etwas Größeres meint, in das das Fasten inkludiert ist. Aber dies ist das einzige Tag, wo tatsächlich gefastet wird. Und jetzt sind wir aber bereit, ins Alte Testament einzusteigen, zu gucken, wo abgesehen von dieser Anordnung es eine Praxis im Fasten gab, die wir neutestamentlich anschauend, ich betone das, neutestamentlich anschauend, für uns fruchtbar machen können. Wir sind eingestiegen mit den großen Bruder des Fastens zum Beten dazuzunehmen, beim Stichwort meiner persönlichen Nöte. Da haben wir unter anderem uns angeschaut oder vor allem angeschaut David, diese eindrucksvolle Berichterstattung, wo dieses Kind, der Batseba, krank wird und trotz dem großen Bruder des Fastens, der dazugekommen ist, dann stirbt. Wir haben bei David auch noch weitere Textstellen, wo von seinem Beten übrigens die Rede ist, nur für ihre Vollständigkeit. Psalm 69, Vers 11 betet zum Beispiel auch David in einem Psalm mit Fastenhinweis. Er sagt da, ich weine bitterlich und faste und man spottet meiner dazu. wo es um eine persönliche Not von ihm geht. Oder wenn wir noch dazu nehmen wollen, dann haben wir das vollständig. Psalm 109, Vers 24 ist ebenfalls von persönlicher Not getragen. Und da sieht man schon die Konsequenzen des Fastens, wenn uns da David mitteilt: Meine Knie sind schwach vom Fasten und mein Leib ist mager und hat kein Fett mehr. Also da merken Sie, da hat das wirklich ernst gemeint und ist da in eine intensive Fastenzeit eingestiegen. Und äußeres Zeichen des Fastens, aber denken Sie an das so nicht, so nicht, so nicht von Jesus, ist dann manches Mal im Alten Testament auch dieser Sack, dieser härene Sack, diese einfache Kleidung, die die Trauer zum Ausdruck bringen soll, wenn es denn bei dem Fasten um Trauern geht. Denn wir merken ja neutestamentlich, hat das Trauern, Heils hat dann angefangen, gar nicht mehr diesen Raum. Denn schließlich ist ja jetzt Jesus da, es ist die Hochzeit, also wir dürfen das nicht vergessen. Persönliche Not. Dann haben wir gesagt, dazu gehört auch die Fürbitte für die persönlichen Nöte anderer. Und wir sind gekommen bis zu dem Punkt, wo es auch dann um die Nöte anderer insofern geht, als dass die ganze Volksgemeinschaft betroffen ist. Also nicht ein Einzelner, sondern eine ganze Volksgemeinschaft, das ganze Volk Israel. Da haben wir eine ganze Anzahl von Bibelstellen, die wir nun hier einfach zur Kenntnis nehmen können, erstmal begreifen, aha, wenn große Not da war, das haben wir jetzt auch schon fürs Persönliche verstanden, dann zum Beten den großen Bruder des Fastens dazuzunehmen. Warum nicht? Ja, natürlich. Und da haben wir Bibelstellen, zum Beispiel im Buch Richter. Im Buch Richter am Ende kommt ja eine sehr schwierige Passage im 20. Kapitel. Muss in Anführungszeichen das Volk Israel gegen einen Stamm von ihnen tatsächlich vorgehen, gegen den Stamm Benjamin. Und das war eine ganz mühsame Sache. Keiner hatte das eigentlich gewollt. Gott hat es angeordnet. Gut, sie machten es. Und heißt in Richter 20, Vers 26, da zogen alle Israeliten, das ganze Kriegsvolk hinauf, kamen nach Bethel, hielten Klage, blieben dort vor dem Herrn und fasteten an diesem Tag bis zum Abend und opferten Brandopfer und Dankopfer vor dem Herrn. Das war ein Ausdruck, bevor sie dann am nächsten Tag in diese Militäraktion hineingegangen sind, tatsächlich nochmal ganz bewusst in die Gegenwart Gottes zu kommen, mit dem großen Bruder des Fastens dazu und zu sagen: Herr, mein Gott, was wir da jetzt machen müssen und machen werden, das fordert uns mit allem heraus, lass es gelingen. Und Gott hat es dann in einem weiteren Tag, später am dritten Tag in Vers 30, auch gelingen lassen. Ein erstes Mal, wo im Zusammenhang einer Katastrophe, einer Kriegsnot, einer militärischen Aktion, das Fasten einer ganzen Gruppe oder hier des Militärs angeführt wurde. Eine der bekanntesten Stellen ist 2. Chronik 20. In 2. Chronik 20 haben wir den König Josaphat, diesen ja positiv bestimmten König im Reich Juda, und der kommt eine ganz große Schwierigkeit. Die Moabiter und die Ammoniter und die Meuniter koalieren gegen ihn, um gegen Josaphat zu kämpfen. Josaphat kriegt die absolute Panik angesichts dieser militärischen Überlegenheit, die da vorhanden ist. Und dann heißt es in 2. Chronik 20, Vers 3, Josaphat aber fürchtete sich und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Und er ließ in ganz Juda ein Fasten ausrufen, ganz bewusst ein Fasten. Und Juda kam zusammen, den Herrn zu suchen. Auch aus allen Städten Judas kamen sie, den Herrn zu suchen. Und dann haben sie gemeinsam gefasst. Und während dieser Gebets- und Fastenzeit geschah es dann, dass diese prophetische Stimme auftaucht. Eine ganz eindrucksvolle Begebenheit. Dieser Jahaziel, einer aus dem levitischen Bereich, hat ein Wort Gottes bekommen, das er dann sagen kann, dass tatsächlich der lebendige Gott sich um diese Heere kümmert. Ach, lesen Sie es nach, 2. Chronik 20 ist ein mutmachendes Ereignis, zu sagen: große Not, ich nehme zum Beibeten den Bruder des Fastens mit dazu. Wir haben Joel, den Propheten Joel. Und Sie wissen Joel, oder wissen es auch nicht, Joel, das ist dieser Heuschreckenprophet, der hat es mit den Heuschrecken, kann man sich da ganz gut merken, diese große Naturkatastrophe, die da bei ihm eine große Rolle spielt und die als Gerichtszeichen eben auch verstanden wird. Und in Joel haben wir dann tatsächlich auch zwei ganz wichtige Fastenstellen. In 1,14 heißt es, sagt ein heiliges Fasten an. Ruf die Gemeinde zusammen, versammelt die Ältesten, alle Bewohner des Landes zum Haus des Herrn eures Gottes und schreit zum Herrn. Und dazu gestellt dann in 2 Vers 15, blast die Posaune zu Zion, sagt ein heiliges Fasten an, ruft die Gemeinde zusammen, noch einmal ganz bewusst. Und tatsächlich, der Herr wird um sein Land eifern, sein Volk verschonen. Der Herr kann Gewaltiges tun, er greift ein in diese große Not, die da passiert ist. Die nächste wichtige Bibelstelle, also Richter 20, 2. Chronik 20, Joel 1, 14, 2, 15. Wir haben schon ein bisschen gestreift, Esther. Esther 4, 16 hatten wir ja schon, also wo für die Esther gefastet wurde, für diesen besonderen Auftritt. Davor schon wird gefastet, nämlich es wird gefastet, als diese Nachricht bekannt gegeben wird, dass dieses Massaker angeordnet ist. Und da kriegen die natürlich zu Recht die komplette Panik und reagieren in der Volksgemeinschaft der Juden innerhalb des Persischen Reiches mit einem Fasten. Richter 4, Vers 3 heißt es. Und in allen Landen, wohin des Königs Wort und Gebot gelangte, war ein großes Klagen unter den Juden. Und viele fasteten und weinten, trugen Leid, lagen in Sack und Asche. Sie haben also angesichts der auf sie zukommenden Not gesagt, wir wollen natürlich beten, ja selbstverständlich beten wir in Not. Aber sie betet noch einmal mit der Verstärkung, die wir nun schon so mit diesem großen Bruder tituliert haben. Oder wir nehmen noch eins, dann haben wir genug von der Sorte. Wir nehmen noch Jeremia 36, Vers 9. In Jeremia 36, Vers 9 wird angesichts der großen Belagerung durch die babylonischen Heere ebenfalls ein Fasten ausgerufen. Und bei diesem Fasten lesen wir, es begab sich, Vers 9, im 5. Jahr Joachims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, im 9. Monat, dass man ein Fasten ausrief vor dem Herrn für alles Volk zu Jerusalem und für alles Volk, das den Städten Judas nach Jerusalem kam. So weit, so gut, so wunderbar. Und jetzt ist diese Stelle so wichtig, weil sie schon genau die von uns heute Vormittag angedeutete Ambivalenz in sich trägt. Man denkt ja, wenn man den Vers liest, das ist bewegend, das ist ja richtig gut, dass sie da angesichts der babylonischen Not gefastet haben. Ja, das ist auch richtig gut. Aber Jeremia und Baruch, die dabei sind, nutzen diesen Fastentag. Sie nutzen diesen Fastentag und Baruch, dieser Sekretär des Jeremia, geht mit einer entsprechenden Schriftrolle an die Öffentlichkeit, das passt ja. Er ruft mit den Worten Gottes auf, jetzt angesichts dieses Fastentages, sich auch zum lebendigen Gott zu wenden. Und er hat noch nicht richtig gelesen, wird er schon von der entsprechenden Behörde einkassiert und die Schriftrolle ebenfalls auch. Und man denkt, was passiert jetzt? Ja, vielleicht passiert ja was richtig Gutes. Denn tatsächlich, jetzt landet endlich mal ein Text von Jeremia im Königshaus. Und es passiert, dass der König mitkriegt, was da an seinem Fastentag abläuft und was da mit Baruch und Jeremia geschehen ist. Und der holt die entsprechende Person, ich überspringe. Und dann sitzt der König im Winterhaus vor dem Kohlenbecken, denn es war ja der 9. Monat an diesem Fastentag. Und wenn dann Jehudi, sein Schreiber, 3 oder 4 Spalten aus der Schriftrolle Jeremias gelesen hatte, dann nahm er ein Schreibmesser, schnitt das von der Schriftrolle ab und warf es ins Kohlenfeuer. Das zum Thema Fasten. Dann kann ich das Fasten in die Tonne kloppen. Das ist genau das, was Jesus sagt, so nicht, so nicht, so nicht. Wenn ihr meint, mit einer Methode mich kriegen zu können, Jesaja 58, sollte ein solches Fasten mir gefallen? Während ihr fastet, schneidet ihr Wort Gottes ab und schmeißt es ins Feuer. Und Sie merken schon, da ist genau das. Die anderen Stellen waren ja gut. Richter 20 war gut. Joel 2, Joel 1, 2. Chronik 20, Esther 4. Ja, ja, ja. Aber merken Sie immer wieder diese Komponente. wo das zur Methode wegrutscht, wo das zum Prinzip wird, wo das zum Modell wird, wo Gott sagt, nee, mache ich nicht mit. Jeremia 36, ihr macht einen Fastentag und im Königshaus wird Gottes verbrannt. Das geht nicht. Das geht nicht. Ihr könnt mich nicht vergackeiern. Und dazu gehört auch, manchmal wird so ein Fastentag in der absoluten Perversion durchgezogen. Es gibt einen Fastentag, ich muss ehrlich sagen, ich habe es einfach nicht gewusst. Manche Sachen, die liest man einfach zu schlampig. Ich habe ja gefühlt schon x-mal die Passage gelesen, aber es gibt einen ganz furchtbaren Fastentag. In 1. König 21, Vers 9 wird davon berichtet und ich denke, die weitaus meisten von Ihnen kennen natürlich diese Erzählung, wo der König Ahab sich erdreistet wegen seinem blöden Kohlgarten, der er da haben will, an eine ganz wichtige Persönlichkeit, die ihm das Grundstück gehört, nämlich an den Naboth ranzukommen. Und er kommt an diesen Naboth ran, oder viel besser seine Frau macht das, die Isabel. Und es heißt dort, dass sie folgendermaßen vorgehen, 21,9. Und sie schrieb Briefe unter Ahabs Namen, versiegelte sie mit seinem Siegel, sandte sie zu den Ältesten und Oberen, die mit Naboth in seiner Stadt wohnten, und schrieb in den Briefen, lasst ein Fasten ausrufen. Ach ja, und das von der Königin. Lasst ein Fasten ausrufen. Und dann setzt Naboth oben an am Volk. Und dann stellt ihm zwei ruchlose Männer gegenüber, die da zeugen und sprechen, du hast Gott und den König gelästert. Und sie führten den Naboth hinaus und steinigten ihn, dass er starb. Sie haben tatsächlich diese religiöse Perversion drauf gehabt. Einen Fastentag, einen öffentlichen Fastentag für dieses Komplott zu nutzen. Und verstehen Sie, nicht auf den Finger zeigen, sondern diesen tiefen religiösen Gen nachspüren, das in den Menschen, in allen Menschen, auch in dem jüdischen Volk und auch in uns tickt, dass dieses immer wieder passiert. Und deswegen merken wir, wie lehrmäßig wichtig dieses Jesus so nicht, so nicht, so nicht für alle Zeiten für die Gemeinde Jesu ist. Katastrophen. Kriegsnot. Und jetzt merken Sie etwas, ich hoffe, Sie spüren etwas. Wir wollen ja von Jesus ins AT mit dem Filter von Jesus das AT sehen und dann ins Neue Testament. Jetzt merken Sie schon an dieser Stelle mit dieser Kriegsnot, das kann ich jetzt nicht einfach neutestamentlich eins zu eins rüberziehen. Und da möchte ich gerne Ihr Denken, Ihr biblisches Denken schärfen. Wir schätzen die ganze Bibel ganz, ganz eindeutig. Bitte, das ist uns heilig und recht und gut. Von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22. Aber wir haben in der Bibel unterschiedliche heilsgeschichtliche Etappen. Und das kann man nicht einfach rüber und wegwischen und hinherschieben. Und ich kann nicht einfach, ohne nachzudenken, springen von einem Text aus dem Alten Testament ins Neue Testament. Also, wenn ich jetzt springe, dann könnte ich ja theoretisch sagen, aha, es gibt eine große Not im Volk. Und wenn ich jetzt eins zu eins springe, dann sage ich, ach, wir haben in Deutschland auch eine große Not. Und jetzt sage ich, so haben die damals reagiert, die haben einen öffentlichen Fastentag angeordnet. Jetzt mache ich auch einen Fastentag in Deutschland. Und da muss man zuerst sagen, ja, natürlich ist das nicht schlecht, Fasten ist nicht schlecht. Sehen Sie, der große Bruder natürlich. Und wir haben eine große Not. Aber, verstehen Sie, vom Denken der biblischen Texte ist das Volk Israel nicht einfach zu übertragen auf irgendeine Nation, das haut nicht hin. Da ist ein Break und genauso gar noch ein Break, dass ich unbedingt einfach von einem Volksfastentag im Alten Testament eins zu eins in die Gemeinde Jesu springe. Selbst das haut nicht hin, weil ich bin nicht der König innerhalb der Gemeinde Jesu. Verstehen Sie? Das ist nicht einfach rüberzuziehen. Und Sie merken, dass bei all diesen Dingen, die heute dann so da sind, wo so Aufforderungen da sind, wo man dann zuerst denkt, ja, natürlich, ist richtig, ist wichtig. Und unser Volk ist voll von Sünde, voll von Schuld, voll von Not. Aber es geht nicht einfach mit Joel 1 zitieren, auf einen Flyer schreiben und rüberziehen und sagen, jetzt mache ich einen Volksfastentag für Deutschland. Das ist im Prinzip richtig und hat trotzdem so einen Geschmack. Ich hoffe, dass Sie es verstehen. Ich will das gar nicht schlecht machen, falsch machen, sündig machen, sondern nur Ihr biblisches Denken schärfen und vielleicht auch ihnen ein Stück Entlastung schaffen, dass sie so ein komisches Bauchgefühl haben. So ein komisches Bauchgefühl, was sie haben, ja eigentlich schon, aber ist ja schon wichtig, Aber, und das ist richtig, das müssen Sie sehen, Fasten ist wichtig und ist der große Bruder des Betens. Und unser Volk hat große Not, aber wir sind nicht einfach Israel. Und die Gemeinde Jesu ist nicht einfach das Volk. Und wir sind schon gar nicht die Könige, die sagen, wir rufen ein Fasten aus. Da ist zu schnell gedacht, ohne die Reflexion vom Neuen Testament her. Katastrophen, Kriegsnot, ja. Große Schwierigkeiten, ja, sind immer wieder ein Anlass für Einzelne und Gruppen, und das kann man neutestamentlich sagen, für Einzelne und Gruppen aus seiner Gemeinde zu sagen, wir beten und fasten. Aber eben mit dieser Reflexion, die ganz wichtig mit dazugehört. Also neben diesen Katastrophen und der Kriegsnot haben wir nun natürlich noch einen weiteren ganz wichtigen Bereich, der mit dem Fasten im Alten Testament zusammenhängt. Und das ist alles, was mit Umkehr und Buße zu tun hat. Das spielt im alttestamentlichen Bereich, ich betone, im alttestamentlichen Bereich eine nicht geringe Rolle, ganz klar. Es gibt zum einen Fasten im Zusammenhang mit persönlicher Buße und Umkehr. Da gibt es ein ganz eigenartiges Beispiel, wo man gar nicht zuerst drauf kommt, nämlich, dass tatsächlich es eine kurze Phase im Leben des Königs Ahab gab, dem König, von dem wir gerade die Naboth-Passage hatten, wo der angesichts der Ankündigung des Gerichtes über sein Leben tatsächlich eine kurze Phase der Erkenntnis hatte. Und diese kurze Phase der Erkenntnis führte auch zu einer kurzen Phase der Umkehr. Und in dieser kurzen Phase der Umkehr heißt es in 1. König 21, Vers 27, als aber Ahab diese Gerichtsworte hörte, zerriss er seine Kleidung, legte ein härenes Tuch um seinen Leib, fastete und schlief darin und ging bedrückt einher. Und Sie ahnen so ein bisschen, na, Ahab, du Schlitzohr. Und tatsächlich, erstaunlicherweise, sieht Gott das anders. Ganz erstaunlich. Gott nimmt diesen kurzen Moment, diesen zeitlich wirklich kurzen Moment der Reue und der Umkehr und der Korrektur ernst. Er sagt nämlich zu Elia, und ich kann mir vorstellen, was der Elia da gedacht hat, als er den Ahab sah. Hast du nicht gesehen, wie sich Ahab vor mir gedemütigt hat? Weil er sich nun vor mir gedemütigt hat, will ich das Unheil nicht kommen lassen zu seinen Lebzeiten. Wird verschoben. Das heißt, Fasten und Umkehr, Fasten und Buße, Fasten und Hinwendung zu Gott im persönlichen Feld haben wir im Alten Testament. Wir haben es aber natürlich besonders im Zusammenhang mit dem ganzen Volk, dass das Volk umkehrt, dass das Volk zur Buße kommt, dass das Volk wieder erneuert wird. Und da finden wir erstaunlicherweise relativ häufig dann Texte, wo es zu einem stellvertretenden Beten, zu einem stellvertretenden Fasten kommt. Wir haben da Passagen aus der exilischen und nachexilischen Zeit, die ja besonders für dieses wieder zu Gott zurückkommen wichtig ist. Wir hören zum Beispiel Daniel 9, das große Gebet von Daniel. Und bei diesem Gebet von Daniel findet in der Einleitung Folgendes statt. Ich kehrte mich zu Gott, dem Herrn, um zu beten und zu flehen unter Fasten und in Sack und Asche. Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und bekannte und sprach, ach Herr, du großer und heiliger Gott, der du Bund und Gnade bewahrst denen, die dich lieben und deine Gebote halten. Wir haben gesündigt. Und er als Einzelperson tritt hier unter Fasten und Beten in die Gegenwart Gottes und bittet in dem Plural, um Vergebung für das, was geschehen ist und um Erbarmen und um Barmherzigkeit. Das ist der Klassiker, ein fast priesterliches, stellvertretendes Einstehen für die Not, die Schuld des Volkes mit der Bitte, dass Gott sich ihnen wieder zuwendet. Das ist das eine. Daniel 9. Ganz ähnlich Nehemia 1. Nehemia 1, Sie wissen auch da die Passage, dass Nehemia, der einen nicht schlechten Posten ja in der Exilswelt hatte, und dann kommen die Ersten, die aus dem Wiederaufbauprojekt in Juda Rückmeldung geben nach Susa, und die erzählen das ganze Ding in Jerusalem. Das ist eine absolut armselige Kiste. Kannst dir ein bisschen vorstellen, wie es da zugeht. Die paar tausend Leute und diese Menge von Schutt und diese Katastrophengebiete. Also Juda, das ist ein Riesenbauprojekt, eine Wahnsinnsbaustelle. Tief ermüdend, deprimierend. Und je mehr die reden, desto mehr kriegt der Nehemia. Der fasst das kaum mehr. Als ich aber diese Worte hörte, 1,4, als ich aber diese Worte höre, setzte ich mich nieder. Ich weinte, ich trug Leid tagelang, und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels und sprach: Ach Herr, Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott, der da hält den Bund und die Treue denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Und dann bittet er wiederum in dieser stellvertretenden priesterlichen Weise für das Volk. Und Sie wissen, was dann passiert. Das ist natürlich gefährlich, manchmal dieses Beten. Dass in dem Augenblick, wo er so betend, fastend einsteht, Gott sagt, dann mach du's. Und dann kriegt er seinen Reisebefehl und dann zieht er Nehemia los und macht dann dieses große Stadtmauersanierungsprojekt mit all dem, was dazugehört. Extra Thema. Der Nächste, der so betet, ist Esra. Esra, Daniel, Exil, nach Exil, Nehemia, Esra, nach Exil. Interessant, dass diese da so bewusst fürbittend eintreten für das Volk. Bei Esra haben wir es im Zusammenhang mit dem Entdecken, dass die in chaotische Verhältnisse reingerutscht sind. Inzwischen haben die alle möglichen Ehen geschlossen mit nichtjüdischen Partnern entgegen den Vorgaben der Tora. Eine Riesenkatastrophe, alles völlig unübersichtlich. Und dann heißt es in Vers 6, und Esra ging fort von dem Platz vor dem Haus Gottes. Er ging in die Kammer Johannans, des Sohnes Eliaschibs, und er blieb dort über Nacht, aß kein Brot, trank kein Wasser. Er trug Leid um den Treubruch derer, die aus der Gefangenschaft gekommen waren. Wieder ein Stellvertreter, selber war er es ja gar nicht, stellvertretend. Daniel stellvertretend, Nehemia stellvertretend, Esra stellvertretend. Oder wir nehmen diese Passage, das ist eine extra Passage, du wirst dich verwirren. Also das wären drei Passagen, wo das zum Ausdruck kommt, dass das Stellvertretendes geschieht. Und jetzt haben wir wieder, merken Sie, wieder das Gefühl, ja, das ist was ganz, ganz Wichtiges, richtig? Ich habe eine Schuld begangen, ich habe gesündigt, bin in einer Schwierigkeit und jetzt darf ich beten und fasten. Nur, jetzt übertragen Sie es mal 1:1 rüber, dann merken Sie wieder, merken Sie das mit mir? Sie können das nicht einfach rübertragen, ohne nachzudenken, ohne zu reflektieren, ohne durch die neutestamentliche Perspektive es zu sehen. Haben Sie gehört, was nämlich bei diesen Gebeten jedes Mal gesagt worden ist? Bei all den Gebeten wurde immer gesagt, bei Daniel, bei Esra, Nehemia, du bist ja treu zu denen, die deinen Bund halten, denen in Ordnungen laufen. Und da wir nicht in Ordnung gelaufen sind, ist jetzt wie so ist. Jetzt kommen wir wieder zurück und bitten dich, dass wieder gut wird. Das sind doch nicht Sie. So sind sie doch nicht unterwegs. So ist das alttestamentliche Bundesvolk unterwegs. So sind die unterwegs seit dem Sinai. Ja, selbstverständlich. Das war die Größe, des Sinai-Bundes, und was war seine Schwäche? Da kann der Bund nichts dafür, wenn das Material nichts taugt. Wenn man Sie und mich in den Bund reingenommen hätten, dann wäre es genauso gelaufen. Dann stünden sie genauso da wie Daniel, wie Esra und wie Nehemia. Haben sie den Bund gehalten? Nein. Aber ich bin ja nie in der Basis mit meinem Gott unterwegs. Auf welcher Basis sind sie denn unterwegs? Das ist ein ganz anderer, den Bund gehalten hat. Verstehen Sie? Ja, ich habe gesündigt und ich sündige immer wieder. Ja, natürlich, aber nicht aufgrund des Sinai-Bundes. Bitte ich dann, dass er noch einmal Gnade vor Recht ergehen lässt und mich wieder in die in die richtige Spur reinnimmt. Es gibt also kein unmittelbares Rüberspringen dieses Textes, der Neue Testament, dass bevor Sie und ich wieder Vergebung der Sünde eventuell bekommen könnten, seine Zeit des Beten und Fastens brauchen. Das stimmt nicht. Wenn Ihr Leben und mein Leben zum Ausdruck bringt, dass es Sünde hineingekommen ist, dann treten wir in die Gegenwart zu Jesus Christus und sein Kreuz und wissen, das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Das ist eine ganz andere Basis. Und verstehen Sie noch was, damit merkt man, sonst wird es mich wirklich schief, wenn man das eins zu eins rüberzieht, dass hier die Rede ist davon, es geht dir so dreckig, weil du gesündigt hast. Und Sie wissen neutestamentlich, wow, hochgefährlich. Einen unmittelbaren Tun-Ergehens-Zusammenhang feststellen. Es gibt ihn ab und an, natürlich. Die Klassiker sind im Johannesevangelium. Einmal kann Jesus sagen, Johannes 5, zu dem am Teich Bethesda liegenden, Sünde gehen fort, nicht mehr, dass dir nicht noch etwas Schlimmeres widerfahre. Huch, Tun-Ergehens-Zusammenhang. Beim anderen, beim blindgeborenen Johannes 9, wo dann die Experten der Jüngerschaft sagen, wer hat denn hier gesündigt, wie ist der Tun-Ergehens-Zusammenhang festzustellen, wischt das Jesus alles weg und sagt, gibt überhaupt keinen Tun-Ergehens-Zusammenhang. Die Herrlichkeit Gottes soll offenbar werden. Da kann der Kerl mit seiner Blindgeborenheit überhaupt nichts dafür. Also aufgrund von Notlagen zurückzuschließen auf Sünde, Sie wissen, hochriskant. Und deswegen merken wir an den Stellen, ja, das sind wichtig, aber die können nicht einfach von uns, im Alten Testament gab es Sünde, die haben dann gefastet und dann machen wir das auch und dann merken wir, jein. Was wir merken ist, dass das Fasten der große Bruder des Betens immer und immer wieder dazu gebraucht und genutzt wird, dass Menschen wieder in ihre Beziehung zu Gott und mit ihren persönlichen Nöten in Klarheit hineinkommen. Also wir entdecken hier tatsächlich einen weiteren ganz, ganz wichtigen Zusammenhang, dass eben sowohl die persönliche Buße als auch die stellvertretende Buße nicht einfach eins zu eins rüberzuziehen sind, wie auch nicht einfach die Volksfastentage einfach eins zu eins rüberzuziehen sind. Was fehlt uns noch? Es fehlt uns noch das, was wir schon ein bisschen angetitscht haben, als wir von Mose, Elia und von Jesus geredet haben. Dass wir gesagt haben, bei ihrem übernatürlichen Fasten, 2. Mose 34, 1. König 19, Matthäus 4, da haben wir gesagt, das ist nicht normal. Aber der Gedankengang war ja, dass in dem Zusammenhang von Mose, Elia, Jesus es um Wortempfang und um Wortumsetzung ging. Dass also in dem Zusammenhang von Beten und Fasten diese Persönlichkeit in ganz besonderer Weise mit Wort Gottes beschenkt worden sind. Sie sind in die Hörnähe dieses Gottes hineingekommen. Und tatsächlich, das ist offensichtlich eine ganz, ganz wichtige Verstärkermöglichkeit und Funktion, die mit dem großen Bruder zusammenhängt. Ich kann zum Ausdruck bringen, mir ist jetzt enorm wichtig, mein Herr und Gott, dass ich zu dir komme, dass ich bei dir bin, dass ich dich höre, dass ich dich aufnehme und dich wahrnehme. Und das beste Beispiel dazu, das findet sich eben auch in dem berühmten Propheten Daniel. Im Propheten Daniel kann man das wunderbar nachlesen. Und da schlagen wir jetzt nach dem großen Gebet in Daniel 9 die zweite große Offenbarung in Daniel 10 auf. Und in Daniel 10 erlesen wir einen erstaunlichen Vorgang für den Daniel. Man überspringt das meistens, weil man logischerweise, wenn man Daniel auslegt, auf den Inhalt der Prophetien will und den Rahmen natürlich nicht so viel Zeit nimmt. Und wir gucken jetzt heute nicht auf den Inhalt, sondern auf den Rahmen. Denn da heißt es, im dritten Jahr des Königs Kyros, Daniel 10 von Persien, wurde dem Daniel, der Belshazzar heißt, etwas offenbart, was gewiss ist, was von großen Dingen handelt, und er achtete darauf und verstand das Gesicht. Ganz kurz, damit Sie begreifen, das dritte Jahr des Königs Kyros, das heißt, der Mann, dieser Daniel, der ist inzwischen uralt. Für damalige Verhältnisse war der schon der Nachspielzeit von der Nachspielzeit. Wir schätzen, dass der Mitte 80 war. Ja, das ist etwas ganz Seltenes gewesen. Zu der Zeit trauerte ich Daniel, und jetzt kommt's, 3 Wochen. 3 Wochen lang. Ich aß keine leckere Speise, Fleisch und Wein kam nicht in meinen Mund. Ich salbte mich auch nicht, bis die 3 Wochen um waren. Und dann springen wir in die Antwort des Engels in Vers 12. Fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tag an, als du von Herzen begehrtest zu verstehen und anfingst, dich zu demütigen, das ist das Wort wieder, kasteien, demütig, Seele, beugen, fasten, vor deinem Gott wurde deine Worte gehört. Und ich bin jetzt gekommen, um deiner Worte willen. Unmittelbarer Zusammenhang zwischen hineingehen in den Raum der besonderen Zeit mit Gott, beten inklusive einem Teilfasten und einem 3-wöchentlichen langen Verbleiben und Verharren in diesem Raum, bevor nach 3 Wochen er in ganz besonderer Weise Wortnähe, Gottesnähe, Offenbarungsnähe erlebt hat. Hochinteressanter Text. Ihm war das wichtig. Ihm war das wichtig. Das hatte für ihn Bedeutung. Das lag ihm am Herzen, dass er mit seinem Leben in die Nähe, in die Hörweite, in die Hörgemeinschaft mit diesem Gott eintreten kann. Und das brachte er mit Beten und diesem besonderen Art von Fasten zum Ausdruck. Das empfindet gibt es auch im Alten Testament. Damit sind wir an einer wichtigen Stelle angekommen. Nämlich, wir können jetzt ganz kurz innehalten und sagen, wir haben jetzt dauernd von Fasten geredet. Wann und wie und was haben wir da eigentlich gemacht? Und rein äußerlich entdecken wir, dass wir verschiedene Varianten haben. Es geht zuallererst immer wieder einmal um die verschiedene Länge dieses Fastens. Oftmals, wenn wir überhaupt eine Zeitangabe haben, handelt es sich um einen Tag. Und der Tag ist dann ohne Nacht gemeint. Das heißt, morgen bis Abend ist dann gemeint. Tagsüber wurde nicht gegessen. Das kann dann so weit eine Bedeutung haben, dass man dann abends wieder einsteigt oder wie auch immer. Aber erst einmal ist ein Tag nur der Tagseite und nicht die Nachtseite gemeint. Dann haben wir 3 Tage, denken wir an Esther. Da haben wir die 3-Tagesfrist, wo das in besonderer Weise kommt. Wir haben ganz selten auch mal eine 7 Tage. Und wir haben hier bei Daniel die 3 Wochen. Und bei den 3 Wochen merken wir nun, das geht nicht um ein Totalfasten, sondern kommt das Nächste dazu. Es ist auch immer noch interessant zu bestimmen, wie denn gefastet wurde. Heißt Fasten keine Aufnahme von fester Nahrung, heißt kein Trinken, heißt es nur ganz bestimmte Anteile. Und jetzt merken wir schon, ich erinnere Sie an das 3-malige so nicht, so nicht, so nicht, dass das jetzt tatsächlich wer mit wem bestimmen muss. Ist das in irgendeinem Gemeindeordnung festgelegt? Ist das in irgendeinem Gesetz vorgegeben? Oh, Sie gucken mich hin und sagen, auf gar keinen Fall. Ich kann Ihnen das vorlesen, wie das früher lief und was das bedeutet. Damit da keine Irritationen aufkommen, kann ich Ihnen auch das gleich sagen, wie das auszusehen hat. Die katholischen Richtlinien sind da früher sehr eindeutig gewesen. Also, Fasten und Abstinenz sind festgehalten. Du sollst die gebotenen Fasttage wie auch die Abstinenztage halten. Fasten erlaubt nur eine einmalige Sättigung am Tag, gewöhnlich am Mittag, und je ein Imbiss am Morgen und am Abend, die beide zusammen nicht das Quantum der Gesamtnahrung erreichen dürfen. Na, so geht das weiter. Merken Sie das 3-malige so nicht, so nicht, so nicht. Was du vorhast zu fasten und wie du vorhast zu fasten, gehen nur 2 was an. Dich und deinen Gott. Okay? Das ist unglaublich wichtig. Denn sonst rutschen wir sofort wieder in das 3-malige so nicht unseres Herrn rein. Du bestimmst, wie du dein Fasten zum Ausdruck bringen willst. Und das zieht durch. Nachdem wir eine Menge aus dem Alten Testament genommen haben, fehlen uns, Anführungszeichen, aus dem Alten Testament noch zwei Specials. Das eine nämlich ist, es wurde auch noch einmal besonders gefastet, aber das hat einen anderen Rahmen, das werdet ihr gleich verstehen und begreifen. Es wurde auch noch mal besonders gefastet, wenn es um Todesfälle ging. Also im Zusammenhang mit einem Trauerfall wird im Alten Testament gefastet. Wir haben das insbesondere beim Sterben des Königs Saul. Da haben wir verschiedene Bibelstellen, 1. Chronik 10, 12, 1. Samuel 31, 13, 2. Samuel 1, 12. Da wird zum Ausdruck gebracht, dass im Zusammenhang mit einem Todesfall getrauert wird. Mit diesem Trauern beim Todesfall bringe ich zum einen meinen Schmerz zum Ausdruck. Das ist das eine, natürlich, das ist ganz, ganz klar. Aber ich bringe auch meinen Respekt zum Ausdruck vor dieser Persönlichkeit. Insbesondere, wenn es der Monarch war, wie in diesem Fall. Und deswegen kommt da beides ein bisschen zusammen. Aber wir entdecken gleich, dass es eine Besonderheit, die jetzt mit Kultur zu tun hat und mit Riten, die natürlich immer wieder sich geändert haben. Und natürlich möchte ich gerne noch eine Besonderheit erwähnen, nämlich wir haben ja auch das Fasten im Zusammenhang mit ganz bestimmten Gelübden. Das Gelübde und Fasten hängt natürlich zusammen. Sie wissen, denke ich, was ein Gelübde ist. Ein Gelübde ist ein Versprechen, das ich gebe. Und ein Versprechen, das ich Gott gegenüber gebe, das wissen wir ja aus dem alttestamentlichen Raum, das sollte nicht leichtfertig gegeben werden. Dass man, oh Gott sei es gedankt, auch neutestamentlich wieder aus dumm gegebenen Gelübden heraustreten darf, ja, extra Thema der Seelsorge. Aber erst einmal nehme ich natürlich mein Gelübde ernst. Das, was ich Gott gelobt habe zu tun, das nehme ich ernst. Und da haben wir zum Beispiel auch, dass im Zusammenhang mit einem Versprechen auch immer wieder einmal das Versprechen vom Fasten auftaucht. Und das finden wir in 4. Mose 30, Vers 14. In 4. Mose 30, Vers 14 ist es nämlich so, dass natürlich es einen Unterschied macht, jetzt bitte nicht beleidigt reagieren, ob ein Mann was ein Gelübde abgibt oder eine Ehefrau ein Gelübde abgibt. Denn je nachdem, was für ein Gelübde das ist, hängt natürlich der Mann ganz schön dumm mit drin. Und deswegen gibt es da Sonderregelungen, ob der Mann es hört und wenn er es hört und schweigt, dann ist es durch, dann hängt er mit drin. Wenn er hört und Einspruch erhebt, dann fällt es raus. Bestes Beispiel, erinnern Sie sich, Sie haben das alle drauf. Das beste Beispiel ist Hannah. Hannah hat ja in besonderer Weise da ein Versprechen abgelegt, was ihr Kind betrifft. Und praktisch hätte ihr Mann, der Elkanah, die Chance gehabt, nach 4. Mose 30 zu sagen, du kannst ja von meinem Kind versprechen. Das geht ja gar nicht. Ja, da hätte er nach dem Recht, dass er das nicht getan hat, zeigt, dass er d'accord war mit dem, was da seine Frau getan hat. Das Gelübde ging durch und der kleine Samuel landete in Silo. Ja, das nur als Beispiel. Und da heißt es in 4. Mose 30, Vers 14, alle Gelübde und alle Eide, mit denen sie sich verpflichtet hat, zu fasten. Da ist es. Das ist eine Möglichkeit eines Gelübdes. Es kommt der Satz, kann ihr Mann bekräftigen oder aufheben. Das habe ich jetzt gerade Ihnen erklärt. Aber der Satz ist mit drin, ja, dass es heißt, hier tatsächlich besteht eine Möglichkeit, ein Versprechen zum Ausdruck zu bringen, das beinhaltet, mein Gott, ich möchte dir gern versprechen, dass ich das und das tue, indem ich so und so bete und faste. Das ist eine Möglichkeit. Das hier merken wir, dass jetzt auch vom neutestamentlichen Denken her absolut nachvollziehbar und möglich. So, jetzt haben wir tatsächlich fast alle Fälle zusammen für alle Experten unter uns. Man kann nun in das Fasten, wenn man will, den Sonderfall des Nazireas noch mit reinnehmen, der Gottgeweihte, der in 4. Mose 6 auftaucht, denn er hat immer in seinem Leben ein Teilfasten drauf. Alle Nazireer, alle Gottgeweihten sind ja mit dem Alkoholverbot zum Beispiel belegt. Und nicht nur für eine bestimmte Phase, sondern für ihre ganze Gottgeweihtsein. Also ein Teilfasten auf Lebenszeit unter Nazireer-Vorbehalt. Aber ich denke, zu speziell müssen wir es jetzt auch nicht machen. So, jetzt haben wir vor, dass wir, nachdem wir bei Jesus waren, jetzt gesammelt haben aus dem Alten Testament, mit dieser Sammlung versuchen, das einmal in Gruppen hinzukriegen und merken, ein großer Bereich von Beten und Fasten bezieht sich auf das Feld der Nöte. Was mit Nöten, mit Schwierigkeiten zu tun hat. Das ist ein ganz, ganz, ganz großer Bereich. Wir haben gemerkt, dass der zweite Bereich, wo es um Buße und Stellvertretung ging, schwierig einfach ist zu übertragen. Und wir haben den dritten Bereich, wo Nähe zu Gott, Hörbereitschaft, Wortempfang ausgedrückt werden soll. Mit diesem Kenntnisstand treten wir jetzt wieder zu Jesus zurück. Jesus nimmt uns also im Wissen um diesen alttestamentlichen Raum und um sein So-nicht-so-so-nicht-so-nicht jetzt in den Raum der Gemeinde Jesu mit hinein. So lebt jetzt Gemeinde. Gemeinde weiß um Jesus' Lehre. Gemeinde weiß durch Jesus um die Möglichkeit des Fastens. Und Gemeinde sieht die Themenfelder im Alten Testament vorgegeben. Und jetzt gehen wir in den Lehrraum der Apostel hinein. Wie haben denn die das jetzt gemacht? Wie haben die das denn gemacht? Und jetzt schauen wir uns zuallererst natürlich einmal Paulus an. Paulus und das Fasten. Und wenn wir zu Paulus kommen und dem Fasten, dann finden wir bei Paulus natürlich einzelne, nicht natürlich, aber finden wir einzelne Fastenstelle. Die erste Fastenstelle mag Sie vielleicht ein bisschen verwundern. Die erste Fastenstelle hat nämlich mit seiner Bekehrung zu tun. In der Apostelgeschichte in Kapitel 9 erleben wir eine Passage, wo es ja heißt, dass er vor Damaskus diese besondere Erscheinung hat. Und dann nehmen sie diesen Paulus, der dann nicht mehr sehen kann. Und sie führen ihn ja dann nach Damaskus, dort in die gerade Straße. Und davon sagt die Apostelgeschichte Kapitel 9, Vers 8, Saulus richtete sich auf von der Erde. Als seine Augen aufschlug, sah er nichts. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Er konnte 3 Tage nicht sehen, aß nicht und trank nicht. Da ist dieses 3 Tage Strenge. Trinken und essen und trinken drin. Die 3 Tage. Und dann kommt ja der berühmte Hananias und tritt das Leben hinein. Dieses Fasten ist ja ein Fasten, das nun Paulus, Saulus für sich selber so annimmt. Er macht das. Und ich denke, der Hintergrund dieses Fastens, der Hintergrund, der ist sehr schnell greifbar. In der lebendige Gott ist ihm in Jesus Christus hier erschienen. Sein ganzes Leben ist erschüttert, sein ganzes Denken ist erschüttert. Das heißt, das, was ihn in diesen 3 Tagen bestimmt ist, alles andere als Essen und Trinken, etwas ganz anderes, etwas viel Wichtigeres hat ihn bestimmt. Es musste ihm niemand sagen, wäre vielleicht gut, wenn du jetzt ein bisschen fasten würdest. So, das ist ein Zustand, wo man merkt, sein Leben hat eine ganz andere Priorisierung. Sie können am ehesten begreifen mit einem Daniel. Zu sagen, das ist wichtiger, das ist absolut wichtiger. Ich habe mit diesem Gottes zu tun. Du kannst jetzt mit deinem Menü mich nicht wegkriegen davon, dass ich eine ganz entscheidende Erfahrung habe, die mit einer Gottesbegegnung zu tun hat. Und das ist das Erste, was wir bei Paulus mit dem Fasten erleben. Dann haben wir bei Paulus 2 Fastenstellen, die im 2. Korintherbrief auftauchen. Ich finde das erstaunlich, einfach rein statistisch, dass die beiden im 2. Korintherbrief auftauchen. Denn der 2. Korintherbrief ist ja der Brief, der in ganz besonderer Weise, wie kein anderer Paulusbrief, die Herausforderungen, die kämpfenden Herausforderungen des Apostels Paulus im Visier hat. Nirgendwo muss er so ringen und ist so mühsam unterwegs bis zum Höhepunkt in 2. Korinther 12, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft kommt in der Schwachheit zur Vollendung. Er ist wirklich am Durcharbeiten. Es ist nicht locker easy und Korinth ist sowieso das allerletzte und es ist wirklich eine schwere Zeit. Und in 2. Korinther 6, Vers 5 beschreibt er deswegen ein für alle Mal das Profil eines Mitarbeiters. Und bei diesem Beschreiben des Profils eines Mitarbeiters kommen folgende Sätze heraus. Wir geben, 6 Vers 3, wir geben in nichts irgendeinen Anstoß. damit unser Amt nicht verlästert werde, sondern in allem erweisen wir uns als Diener Gottes, nämlich in großer Geduld, in Trübsal, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Verfolgungen, in Mühen, im Wachen, im Fasten, in Lauterkeit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, ungefärbter Liebe, in dem Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes und so weiter und so weiter. Als die Unbekannten und doch bekannt. Das Profil, das außergewöhnliche Profil eines Mitarbeiters aus der Perspektive Gottes. Und da gehört lang in der Auflistung mit drin, einfach so mit drin eingeteilt, auch das Fasten dazu. Und merken Sie, es wird nicht besonders hervorgehoben, es wird auch nicht versteckt, es läuft einfach mit. Als eine Ausdrucksmöglichkeit, die im Leben eines Mitarbeiters seine Rolle und seine Bedeutung hat. Das ist die eine Stelle. Die andere Stelle im gleichen Brief, Kapitel 11, Vers 27. In Kapitel 11, Vers 27 kommt es zur sogenannten Narrenrede. Die Narrenrede ist eine ganz besondere Rede, wo der Apostel Paulus sagt, also das, was ich jetzt hier eigentlich tue, tut man normalerweise nicht. Das ist nämlich sich selbst rühmen, aber ich mache es jetzt eben doch. Die Hintergründe lassen wir jetzt außen vor. Und dann erzählt er ein ganz klein wenig aus seiner Praxis. Das macht er ja sonst sehr dezent. Paulus ist nicht der, der jeden Tag mit neuen kleinen Jesus-Erlebnisberichtchen seinen Blog füllt. Okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu kritisch. Aber auf jeden Fall, sondern er ist da etwas zurückhaltender und ist da ein bisschen mehr in einer Grenze. Ich bin oft gereist, Vers 26. Ich bin in Gefahr gewesen, durch Flüsse, in Gefahr unter Räubern, in Gefahr unter Juden, in Gefahr unter Heiden. In Gefahr in Städten, in Gefahr in Wüsten, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern, in Mühe und Arbeiten, in viel Wachen, in Hunger und Durst und in viel Fasten. In Frost und Blöße und außer all dem, was sonst noch täglich so auf mich einstürmt. Wieder, merken Sie, einfach mit drin. Beide Stellen sprechen vom Alltag des Apostels Paulus. Beide Stellen heben das Fasten nicht, wow, als etwas Außergewöhnliches hervor. In beiden Stellen läuft es aber einfach mit. Paulus und das Fasten. Kapitel 9, 9, 2. Korinther 6, 5, 2. Korinther 11, 27. Jetzt gibt es noch eine weitere Stelle, wo wiederum, jetzt kommen wir wieder an unsere textkritischen Passagen, nicht in allen Übersetzungen das Fasten auftaucht. Nämlich an einer ganz ungewöhnlichen Stelle, je nachdem, was für eine Bibel Sie haben, taucht das bei Ihnen auf oder nicht auf, nämlich in 1. Korinther 7, Vers 5. In 1. Korinther Brief, Kapitel 7, Vers 5, da spricht Paulus von der Ehe. Und in diesem Ehetext hat er eine interessante Passage. Er sagt nämlich, dass die beiden tatsächlich einfach zusammenleben sollen und dazu gehört auch ihre Lebensgemeinschaft, auch ihre körperliche Gemeinschaft. Und dann heißt es da in 1. Korinther 7, die Frau, Vers 4, verfügt ja nicht über ihren Körper, sondern der Mann. Und ebenso verfügt der Mann ja nicht über seinen Körper, sondern die Frau. Entziehe sich nicht eins dem anderen, es sei denn eine Zeit lang, wenn beide es wollen, dass ihr zum Beten, und jetzt kommt das bei manchen, und Fasten Ruhe habt und dann kommt wieder zusammen. Das heißt, je nachdem, was für eine Bibel Sie haben, ist da das Fasten drin oder ist nur das Beten drin. Aber Sie merken ja jetzt, das ist ja jetzt nachgeordnet. Nur da ist interessant, dass hier Paulus das in den ganz normalen Ehealltag mit hineinnimmt. Und sagt, da gibt es natürlich eure Einteilung eurer Zeiten, die ihr habt, die ihr für euch auch braucht, wo ihr vielleicht auch mal ein Stück weit Zeit braucht, ohne den anderen beten. Klammern und Fasten oder ohne Fasten und dann ist diese Zeit wieder vorbei. Auch da wieder gefällt mir dieses läuft mit, muss man jetzt aber auch nicht dramatisieren, ist einfach ein Ausdruck, dass zum Beten, was ja auch ganz normal zu uns da gehört, eben diese Möglichkeit, den großen Bruder mit einzubeziehen, ebenso geschenkt und gegeben ist. So, das ist Paulus. Haben Sie es? Viel mehr haben wir bei Paulus nicht. Er ist zum Glauben gekommen, da wurde gefastet. Er selber hat ganz offensichtlich Fasten praktiziert. Er betont ja sogar einmal vielfach, 2. Korinther 11. Es wird aber nicht weiter deutlich ausgelegt und breitgetreten. Er nimmt es sogar mit hinein bis in den Ehetext, wenn es denn bei Ihnen so steht oder nicht. Auf jeden Fall, das ist Paulus. Was war denn sonst in der Gemeinde Jesu? Wie war das denn damals? Und wir entdecken, wir haben tatsächlich Stellen, aber wir haben gar nicht so viele. Wir haben im Neuen Testament in der Lehre bei den anderen keinen besonderen Hinweis auf das Fasten. Aber wir haben noch zwei Stellen in der Apostelgeschichte, die es mit dem Fasten zu tun haben. Und die sind natürlich für uns neutestamentlich nochmals sehr interessant. Wir schlagen auf Apostelgeschichte 13. Apostelgeschichte 13 haben wir den Start in diese erste Missionsreise hinein. Und wenn Sie in diese erste Missionsreise hineingehen, dann entdecken Sie natürlich jetzt, dass das eine absolute Herausforderung war. Was läuft da gerade ab? Da geschieht etwas, was es noch gar nie gab. Es gab es noch nie, dass in der Weise Personen ausgesandt wurden zu einem besonderen missionarischen Dienst. Und niemand kannte die Reiserouten, Möglichkeiten, die sich ergeben würden. Es war also ein bisschen, was spüren Sie? Ein bisschen eine Esra-Welt. Ja, ein bisschen eine Esra-Welt. Ein Unternehmen, was kommt da auf uns zu? Ein bisschen auch, mein Gott, ist das die Spur, die wir gehen sollen? Wir brauchen da Leitung und Klarheit. Und da lesen wir nun in Kapitel 13 in den Versen 1 bis 3 folgende Sätze. Es waren aber in Antiochia in der Gemeinde Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon, genannt Niger und Lucius, von Kyrene und Manaen, der mit dem Landesfürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Als sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist. An was erinnert Sie das? An die Danielwelt. An die Danielwelt. Nähe zu Gott. Hören, Wortoffenbarung, Klarheit kriegen. Weiter. Sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Und jetzt wiederum. Da fasteten sie und beteten und legten die Hände auf sie und ließen sie ziehen. Das heißt, das eine ist, wir brauchen Klarheit, Wegleitung, Wegweisung, Orientierung durch Gott und seine Worte. Der große Raum der Nähe und des Hörens auf Gott. Beten und fasten. Zweiter Raum, die ziehen jetzt los in eine Welt, die sie nicht kennen und werden für diesen Dienst Esra-mäßig mit Beten und Fasten auf ihren Weg geschickt. So, das ist die eine Stelle. Hochinteressant. Hochinteressant. Für mich so interessant, weil man hier merkt, wie die AT adaptieren und in ihre neutestamentliche Welt mit hineinnehmen. Es ist also ihnen gelungen, genau das, was wir heute lehrmäßig versucht haben, Jesus sehen, AT sehen, ins Neue Testament reingehen und jetzt leben. Und die zweite Stelle, die findet sich in Kapitel 14 in den Versen 2 und 3. Dort heißt es, ich glaube, dass das nicht stimmt. Nein, ist falsch. Haha, da hat meine grauenvolle Handschrift mir einen Schnitzer. Es ist kein Komma dazwischen, es ist 23. 14, Vers 23. Also, es heißt da, sie setzten in jeder Gemeinde Älteste ein, beteten und fasteten und befahlen sie dem Herrn an, an den sie gläubig geworden waren. Da haben Sie wieder den Gedankengang, jetzt kommt ein neuer Dienstabschnitt, es kommt eine Route, eine Reise, eine Aufgabe auf Sie zu, die ist besonders, die ist nicht normal, das haben diese Personen noch gar nie erlebt und diese Personen werden unter Beten und Fasten für ihren Dienst eingesegnet, wir würden sagen ordiniert und eben auf diesen Weg gestellt. So, und damit haben Sie jetzt alles, was Sie brauchen für eine neutestamentliche Lehre über das Fasten. Kriegen wir das zusammen? Das machen wir natürlich in Teil 3, das ist ja klar. Also in Teil 3 bauen wir jetzt diese drei Stücke zusammen. Jesus-Lehre, richtig? So nicht, so nicht, so nicht. Und Offenheit fürs Fasten an sich. AT-Sammelwelt, was nehme ich, ohne es gleich billig rüberzuziehen? Und wie haben das denn gemacht? Paulus und die Apostel. Und jetzt? Jetzt wir, mit dem Vorbehalt der letzten 2000 Jahre. Das soll unsere dritte Einheit sein. Bevor wir aber jetzt hier schließen, haben Sie jetzt die Chance, Fragen zu stellen. Das ist Ihre Möglichkeit. Was geht bisher in Ihrem Kopf vor? Wir sind richtig gut im Zeit. Wir haben noch exakt 10 Minuten. Also von daher sind Sie jetzt in der Chance zu sagen, boah, was habe ich bisher gehört und erlebt? Sind Sie drin? Bitte. Allein das schon. Gut, ja? Also gut im Sinn von bemerkenswert. Es war also, ich sage es in meiner Sprache, eine unaufgeregte Selbstverständlichkeit. Ja, es war nicht, dass man 5 Kapitel zum Fasten sprechen muss. Die Autoren wundern sich, die Exegeten wundern sich, dass zum Beispiel in Römer 14 nicht das Fasten thematisiert wird. Also man könnte ja das Fasten thematisieren in all den Texten, wo damals ja in den Gemeinden die Thematik war, sollen wir uns an bestimmte Gottesdienstzeiten halten? Ist es besser, die Festtage einzuhalten oder nicht? Sie wissen, das war immer so ein Thema. Und es kommt ja in verschiedenen Stellen das Thema dann der Starken und der Schwachen und so weiter. Und da hätte man ja das Fasten, wenn es denn ein besonderes Thema gewesen wäre, auch noch mal besonders thematisieren können. Es ist erstaunlich, dass das offensichtlich in einer gewissen, unaufgeregten Selbstverständlichkeit mitlief. Das ist der Gedankengang. Ja, es findet statt, die Stellen haben wir jetzt genannt, bei Paulus, es findet statt im apostolischen Kontext der Gemeinde und es findet auch dann statt in der Kirchengeschichte. Es gibt diesen Leitsatz, die nachösterliche Gemeinde hat gefastet. Gut, richtig, aber den muss man ja mit Futter füllen. Wie hat sie es denn gemacht? Und dazu helfen uns diese Texte. Also das ist der Gedankengang. Fragen? Oh, bitte.
Kann man jetzt einfach so übertragen und sagen, ja, das war das erste Mal, dass die zur Missionsreise aufgebrochen sind. Das war das erste Mal, dass Älteste eingesetzt wurden. Da war Fasten.
Gut.
Ja, das ist auch nicht so.
Das ist falsch, aber das heißt, was ist der geistliche, dann machen Sie es umgekehrt, was ist jetzt der geistliche Gedankengang? Was lerne ich denn aus Apostelgeschichte 13 und aus Apostelgeschichte 14? Es sind ja Praxisbeispiele, wo alttestamentlicher Raum in neutestamentliche Welt übertragen wird. So, das heißt, ich lerne dort etwas Grundsätzliches, nicht nur für eine exemplarische Situation, sondern grundsätzlich. Und unsere Übertragung war, Sie sind für einen besonderen, herausfordernden Dienst hier eingesetzt worden, von dem Sie bisher keine Ahnung hatten. Wir haben gesagt, Fasten, Beten und Fasten kommt dann, wenn es was Besonderes wird, wenn also nicht der Standard durchläuft. Also besondere Herausforderung bis hin zu besonderer Not, das ist das eine. Und das andere war, wir haben Fasten festgemacht vom AT her im Bereich der Leitung, der Führung, Wort Gottes, Offenbarung, Nähe, Klarheit kriegen mit Gott, Daniel. Das heißt, ich sehe, wie sie aus dem AT in Praxisalltag übertragen. So, ich darf also aus dem Praxis, das kommt ja nachher noch mehr, wiederum in meinen Alltag übertragen, da wo ich oder innerhalb einer Gemeinde ich den Eindruck gewinne, ich brauche in einer besonderen Weise Leitung, Offenbarung, Klarheit, da ist Beten und der große Bruder eine ganz große Hilfe. So. Oder ich sehe ganz bestimmte Herausforderungen für Personen und Dienste, die jetzt angegangen werden. Dann kann ich nicht nur sagen, die diese Dienste tun, sondern auch ich, der ich für sie in diesen Diensten Verantwortung habe, kann betend, fürbittend für sie, wir erinnern uns, ja, ich kann ja auch beten und fasten für andere, eintreten für solch ein Amt, für solch einen ordinierten Dienst, für die dann losgezogen sind. Und das, denke ich, ist grundsätzlich. Also das geht über AT, apostolische Welt in Ihre und meine Welt rein. Verstanden? Oder Sie gucken mich so ein bisschen... Okay, also Sie können gerne nachhaken. Aber das Prinzip ist mir wichtig. Ja? Wenn wir biblische Lehre formulieren, zu sagen, Jesus, Filter AT, rübernehmen die apostolische Zeit, reinschieben in unsere Gemeindezeit. So. Oder in meine persönliche Zeit. Was würde Ihnen Jesus sagen? Weiß man nicht. Wer bestimmt es? Sie mit Gott. Ja, Gott, und dann müssen Sie klarkriegen. Sie müssen im Ältestenrat klarkriegen, fasten wir heute oder fasten wir nächsten 3 Tage zum Beispiel. Ja, aber nochmal. Okay, merken Sie, ich finde das so gut, bitte nicht falsch verstehen, aber merken Sie, wie wir das gerne ganz klar hätten. Also bei Ordination eines Diakons 1 Tag, bei Ordination eines Pastors 3, Bischof 1 Woche. Ja. Nein, ich will es nicht, bitte nicht falsch verstehen. Merken wir, wie das in uns ist und dann zu sagen, das fängt ja schon beim Beten an. Wenn ich es ihm jetzt gesagt habe, reicht das oder soll ich es ihm nochmal sagen? Ist 2-mal das gleiche Sagen besser? Und dann kommt die Bergrede und sagt, hör doch auf mit deinem Geplapper. Ja, das heißt, da kriege ich auch schon wieder diesen Gegenkurs, es ist gemein, aber es ist doch besser, ich erkenne es, dass uns alle, ich sage es in meiner Sprache, dieses religiöse Gen tickt. Das ist so. Und wir leisten fröhlichen Widerstand. Ja, wir leisten fröhlichen Widerstand und sagen, nee, da machen wir nicht mit. Da sehen wir genau diese Spur aus der Bergpredigt. Die Linke weiß nicht, was die Rechte tut. Und diese Bildsprache, die hilft ja genau da nach dem Motto, jetzt bleib du mal schön, wie heißt es da? Bleib du mal schön verborgen. Ja, 3-mal kommt das ja vor in Matthäus. Mach das verborgen. Mach das, wie das Wort da im Griechischen heißt, kryptisch. Ja, also in deiner Krypta, in deinem Verborgenen, da klär das. Und das braucht niemand wissen. Das braucht niemand wissen, ob die nur Nachmittag aufs Kaffee trinken verzichtet haben oder ob die eine Woche lang gesagt haben, mein Gott, erbarm dich über dieses Missionsteam. Sondern das haben die ausgemacht und so gelebt und haben so en passant gesagt, sie beteten und fasteten. Ja. Genau. Fragen? Bitte.
Ist das richtig, wie das hier rauskommt? Von der Reihenfolge erst die Auswahl, dann das Fasten und Beten, oder sagt der Text alles gleichzeitig?
Ich liebe das. Also, was wäre jetzt, wenn es andersrum wäre?
Es wird sich frömmer anhören.
Und damit, ich danke Ihnen, damit haben Sie sich jetzt entlarvt. Ne? Nein, verstehen Sie? Jetzt muss ich sagen, hätten die vorher auch schon fasten dürfen? Für die Auswahl? Ich denke scharf nach und denke, eventuell gibt es da einen Paragraphen für. Na, versteht ihr? Ja, natürlich, jetzt genau das. Nein, es steht so rum da. Das heißt, da ist der Schwerpunkt ganz offensichtlich, die machen jetzt ihren Job und ich trete betend inklusive Fasten für ihren Dienstbeginn vor meinem Herrn ein. Ja, zum Beispiel. Also ich weiß, ein Mitarbeiter meiner Gemeinde übernimmt eine Aufgabe. Er geht das mutig an, aber es wird was ganz Neues. Und was darf ich tun? Ich darf für ihn beten und ich darf, wenn ich das will, den großen Bruder dazu nehmen und fasten. Da weiß der gar nichts von. Ja, der weiß der gar nichts. Denn Matthäus 6, dein Vater, der ins Verborgene sieht, der weiß es. Ich brauche nicht rumgehen und sagen, du hast ja den Dienstbeginn und natürlich, du weißt, ich faste für dich. Dann bin ich schon genau wieder unter dem, so nicht. Spüren Sie es? Das ist wichtig. Ja? Und natürlich hätten die auch sagen können, mein Gott, wen sollen wir denn auswählen? Wen sollen wir auswählen? Und dann wäre es ein Stichwort von, ich brauche Leitung, ich brauche Klarheit, ich brauche Orientierung von dir. Ich bete und fasten. Aber ich muss es nicht, aber ich darf es. Das heißt, es ist ein Ausdruck, welche Relevanz und Bedeutung hat das für mich. Und wir spüren, ich finde das so gut, sie spüren in sich, wie sie denken, aha, also ab jetzt wird gebetet und gefastet. Weil ganz offensichtlich das normale Beten reicht da jetzt nicht mehr. Ich brauche also jetzt immer den großen Bruder. Und schon merken wir wieder, wenn das so ist, was sagt denn Jesus? So nicht, so nicht, so nicht. Spüren Sie es? Und deswegen ist der Grundbau, den wir heute Morgen gebaut haben, wo Sie gedacht haben, oh, wir können das Seminar wieder einpacken, denn spüren Sie, der ist so wichtig für Ihre Praxis. Denn an allen Ecken wartet dieser Feind. An allen Ecken wartet dieser Feind. Und entweder sagen Sie, oh, vergiss das doch mit dem Fasten. Weil ich rutsche andauernd in diese Nein, Nein, Nein-Probleme rein. Oder Sie sagen, ja, ich bin vorgewarnt, aber ich will den großen Bruder dazu nehmen. Er ist mir gegeben. Ich wäre schön blöd, wenn ich ihn nicht ab und an mit dazu nehmen würde. Und wann ich ihn dazu nehme, bestimmt wer? Normalerweise ich mit ihm. Ja, oder Älteste oder wie auch immer. Wir oder wie auch immer. Aber das ist keine Sache, wo es irgendeinen Kodex dafür gibt. Und deswegen, ich habe auch in den klugen Büchern, ich liebe das normalerweise, wirklich liebe das, wenn mir erzählt wird, wie es andere gemacht haben. Ja, da wird natürlich erzählt von den Koryphäen, die kennen die ganzen Koryphäen, da kommt dann Spurgeon vor und die anderen Helden, die werden alle hier natürlich aufgelistet. Und dann muss ich sagen, kaum haben sie es gelesen, was passiert bei ihnen? Dass sie denken, ach, so muss ich es auch machen. Und dann kommt Jesus und sagt, so nicht, so nicht. Nicht, weil das falsch war, was die gemacht haben, sondern weil ich wieder aus, wenn ich wie Spurgeon das mache, wie John Wesley, wie Edwards, boah, die haben da was hingekriegt. Und dann bin ich schon fast auf mehr Vollmacht. Verstehen Sie? Und dann sagt Jesus, ich sag's nochmal, okay, also Sie sind drauf. So, jetzt weitere Fragen. Das war's.
Das ist kein Automatismus. Nur wenn ich bete und fasche, dann habe ich die Führung. Also das ist ja genauso schräg.
Das ist genauso schräg.
Ja, also so, nur wenn ich faste und bete, dann kann ich mich gut führen. Ja. Und wenn ich das Fasten weglasse und ich schlecht und ich
will, richtig. Dann so und es läuft so wenig in deinem Leben, weil du bisher nicht
gefastet hast.
Nein, sicher, das ist klar. Du bist so eine Nullnummer, weil das bisher nicht war. Ja, genau.
Und ich gebe dem ja auch noch
recht. Verstehen Sie? Ja. Verstehen Sie? Also ich glaube, Sie haben es gegriffen. Ja? Und dann merkt man, jetzt wird es total quer. Jetzt komme ich in einen klassischen Tun-Ergehens-Zusammenhang, von dem ich vorher gewarnt habe. Nach dem Motto, ach, deswegen bin ich so eine Niete. Deswegen habe ich so wenig Erfolg. Deswegen ist meine Gemeinde so klein und mein Hauskreis so mickrig. Und meine wenigen, verstehen Sie? Und dann merke ich, das ganze Thema rutscht mir weg. Und bevor es dann vollkommen in die Tonne gekloppt wird, zurück, zurück, zurück. Von Jesus Kröten sage, Herr Jesus, das möchte ich nicht. Aber ich sehe, ich darf beten und ich darf den Bruder dazu nehmen. So, das kann ich doch machen.
Okay.
Es gibt kein. Das, wir kommen nachher noch drauf, ja, mit meinem Zusammenfassen, meinem letzten Teil. Aber biblisch keine Textstellen. Das ist hochinteressant, dass ich würde sagen, ich empfinde etwas doppelt sein, Markus 2,20. In einem Text wurde es so genannt, Jesus bleibt, wie hat es der formuliert, ich müsste es nochmal sagen, relativ unbestimmt. Und das wird ja wiederum zum ganzen Thema Fasten passen. Er sagt dir jetzt eben nicht, also mindestens adventliches Fasten muss schon her. Ja? Sondern es ist eine Option. Es ist dir eine Möglichkeit gegeben. Ja? Jetzt, wenn du das für dich auf deinem Herzen hast, dann kannst du das tun. Aber es gibt keinen unmittelbaren Bibeltext, der uns jetzt da hilft, es noch gleich mit einer Praxisstelle zu verknüpfen. Hebt aber nicht auf, dass ich sagen kann, aha, ich habe zumindest durch eine Bibelstelle meine Tür zu einem Raum aufgemacht, in dem ich noch gar nicht war. Und ich kann vielleicht, oder wir können vielleicht, in diesen Raum hineingehen und das wird ganz am Schluss nachher sein, einmal unsere Erfahrung machen, wenn ich das aufnehme, Herr Jesus, zu meinem Beten, dass du kommst, darf ich sage meine selben Worte immer wieder, den großen Bruder mit dazu nehmen, damit du siehst, ich meine das wirklich ernst. Das ist mir echt wichtig. Das schlägt mein Herz. Ja, genau.
Ja.
Ist eine Ausdrucksmöglichkeit. Gott gibt mir einen Gestaltungsraum.
Ja. Und im Grunde ist, merke ich doch beim Fasten ein Thema, wenn tauchen dieselben Probleme auf, die ich beim Beten auch habe. Also was, wenn ich beim Beten in Richtung Schlüssel, Methode und so weiter denke, denke ich beim Fasten auch als großer Bruder, ah, der soll Gott Respekt einflößen. Ja.
Es ist dasselbe Problem.
Ich will das wirklich.
Selbe Problem. Ja. Selbe Problem. Aber genau, verstehen Sie, deswegen ist uns tatsächlich deswegen, also ich für mich selber, ich habe bis gestern Mittag hatte ich einen anderen Aufbau vom Seminar. Weil ich viel schneller weg wollte von dem so nicht, so nicht, so nicht. Das, und ich hab den ganzen Mittag gedacht, Andreas, es stimmt nicht. Es stimmt nicht. Es ist so wichtig, dass Jesus das so sagt. Es ist nicht nur eine Marginalie, dass du das Negative kurz erklärst und dann kommst du zum Positiven, sondern es ist etwas Grundsätzliches, weil es mit meiner geistlichen Persönlichkeit zu tun hat. Ich muss beständig, auch beim normalen Beten, genau ähnliche Prinzipien im Blick haben, ganz genau. Da rutsche ich ja ins selbe rein, deswegen gibt es auch die Warnung Matthäus 6 vor dem Rumgeplapper. Oder, Sie wissen, da haben wir genauso Missverständnisse. Also wenn 10 dafür beten, dass ich nicht krank werde, das ist schon gut. Aber wenn 100 beten, das wäre schon besser. Vielleicht kriegen wir 1000 hin. Dann sind wir durch. Und dann merken wir, nee. Natürlich ist gut, wenn Menschen sich so finden. Aber immer dieses, ich rutsche immer wieder in ein Methodenfeld ab und mache aus dem Ganzen ein Geschäft. Und dann wird es einfach richtig quer und schief. Ich habe den Überblick verloren und ich muss auf die Uhr gucken. Oh ja, der Kaffee ruft. Der Kaffee. Wie ist das mit dem Kaffee? Der Kaffee ist so gedacht, dass ich jetzt hier bete für den Kaffee. Denn dann können Sie einfach gleich ausströmen Richtung Buffets und sich dort eben bedienen. Und wie ich es heute Morgen schon ansagte, es ist jetzt im Speisesaal selber nicht gedeckt. Das heißt aber nicht, dass Sie sich da nicht hinsetzen können, sondern nur Sie wählen. Also Sie nehmen sich Ihre Tasse, Ihren Kaffee, Ihren Kuchen und jetzt sind Sie der Indoor-Mensch, suchen sich einen schönen Platz im Speisesaal, wo auch immer, oder sind Sie der Outdoor-Typ und der geht raus? Das heißt, das ist jetzt Ihre Entscheidung und es ist auch Ihre Entscheidung, wie oft Sie zum Buffet gehen. Also das ist auch Ihre Entscheidung. Und Sie wissen, Sie sind in der Heilszeit, denken Sie daran, Sie sind in der Heilszeit, auch ganz wichtig. Und es wird auch keinen gemeinsamen Abschluss des Kaffeetrinkens geben, sondern wir treffen uns einfach um 3:30 hier zu unserer Schlussrunde. Wir müssen das ganze Päckchen jetzt noch zusammenkriegen. Das ist doch der Sinn dann der dritten Einheit. Und jetzt bete ich noch für das Kaffeetrinken und dann geht's los. Himmlischer Vater, es tut uns gut, das aufzunehmen, wahrzunehmen und zu merken, wie das so ein Puzzle langsam Gestalt kriegt. Und wir danken dir, dass du uns jetzt auch darin helfen kannst, dass wir für uns ganz persönlich und für unseren Kreis und für unsere Gemeinde auf einer gesunden biblischen Basis mit diesem Thema unsere Schritte, unsere Erfahrung, unser Leben haben. Hab herzlichen Dank, dass du es willst und dass du uns auch da Wegweisung schenkst und wir danken dir für all diese Güte, die da in unser Leben hineinkommt. Und jetzt freuen wir uns auf diese gemeinsame Zeit mit Kaffee und Kuchen, danken dir für alle Gaben, die du uns gibst und bitten dich ganz herzlich um deinen Segen. Amen. Amen.